Es war vor 3 Jahren. Ich saß in einem Seelsorgeseminar und ich saß genauer gesagt in der ersten Reihe und ich fühlte mich immer unwohler. Und das hing zusammen mit dem Thema dieses Seelsorgeseminars. Das war die Überschrift Umgang mit Manipulation. Also es war ein Seminar für Gemeindeleute und es ging um einen seelsorgerlichen Umgang mit dem zwischenmenschlichen Verhaltensphänomen Manipulation. Und das Unbehagen steigerte sich, als die Definition von Manipulation kam, die da lautete, einen anderen dazu bewegen, etwas zu tun. Und ich dachte, da wird meine Berufsbeschreibung in dieser Definition wiedergegeben. Ich dachte, aha, ich bin also ein berufsmäßiger Manipulator. Meine Nervosität senkte sich kurzfristig wieder etwas, als die Referentin sagte, es gibt Einflussnahmen auf das Verhalten anderer Menschen, die sind legitim. Und es gibt andere Verhaltensweisen, andere Einflussnahme auf andere Menschen, das ist nicht legitim. Und dann erläuterte sie auch, dass Manipulation eigentlich sozusagen zu unserem Verhaltensbausatz einfach dazugehört. Also dass so in unserem zwischenmenschlichen Leben, das kommt einfach immer mal wieder vor. Ja? Einfaches Beispiel, unser, ich glaube damals 5-jähriger Sohn, schmiegte sich einmal an mich heran und sagte, Papa, ich hab dich lieb. Und dann schob er nach, kann ich ein Gummibärchen haben? Ne? Also da ahnte ich, er hatte eine Agenda, als er vorher sagte, er hat versucht irgendwie an mir einen Knopf zu drücken. Und als ich dann darüber nachdachte, woher hatte er das, kam ich auf den Gedanken, dass das wahrscheinlich irgendwie auch in dem Verhalten der Eltern verankert sein könnte. Ja, also Manipulation fängt sehr früh an und irgendwie in unseren Herkunftsfamilien, in unserer Familie, das taucht einfach auf. Also wenn das 4-jährige Mädchen sich schreiend vor dir auf den Boden wirft, weil es um ein Stück Schokolade geht, das sie nicht bekommt, das ist ein Manipulationsversuch. Das ist eine Einflussnahme auf dich als Vater oder Mutter, das zurückgehaltene Stück Schokolade rauszurücken. Also Manipulation kommt viel in der Werbung und im Verkauf vor. Also wenn du jetzt in der Adventszeit irgendwie aus dem Laden rausgehst und du hast was gekauft, wo du dich fragst, warum habe ich das gekauft? Dann hat drinnen wahrscheinlich irgendein Verkäufer die richtigen Knöpfe bei dir erwischt. So. Das sind jetzt noch die harmloseren Manipulationsversuche. Es gibt dann wirklich, wo es übel wird, die Vorspiegelung falscher Tatsachen oder einfach auch Grenzüberschreitung, dass Angst gemacht wird. Es gibt diesen Slogan Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Also Zuckerbrot, dir wird etwas in Aussicht gestellt. Und wenn dir etwas in Aussicht gestellt wird, dann verhältst du dich in einer bestimmten, vielleicht angepassten Art und Weise, um diese Belohnung zu kriegen. Oder Peitsche, ja, wo eben mit Angst gearbeitet wird, um ein bestimmtes Verhalten bei dir hervorzurufen. Mein Unbehagen steigerte sich in diesem Seminar dann massiv, als die Referentin als Standardbeispiel für manipulatives Verhalten den Seminarteilnehmern vor Augen führte, ein Pastor, der von einem Kaffeeteam-Mitarbeiter die Absage nicht annehmen will. Ja? Also das war das Beispiel. In einer Gemeinde ein Kaffeeteam-Mitarbeiter will beim Pastor absagen. Und der Pastor, also so wurde es in dem Beispiel durchdekliniert, wendet unterschiedliche Techniken an, um den Mitarbeiter dazu zu bewegen, doch seinen Kaffeedienst wahrzunehmen. Und an der Stelle also war ich also so ein bisschen verschnupft und dachte, es kann doch nicht sein, dass hier mein Berufsstand so in den Dreck gezogen wird. Und dann spürte ich auf einmal spontan, dass der Herr etwas tat für meinen Berufsstand und für mich in meinem Unbehagen. Denn auf meinem Handy kam eine Anfrage an, und zwar von einem Kaffeeteam-Mitarbeiter, ob er am kommenden Sonntag vielleicht zurücktreten kann von seinem Kaffeedienst. Und ich habe mich dann ein bisschen beruhigt und gegen Ende des Seminars, wie das dann so ist, waren es vielleicht 50, 60 Teilnehmende, fragte die Referentin unvorsichtigerweise, ob es noch eine Frage oder eine Ergänzung gäbe. Und der Pastor in der ersten Reihe hob seinen Finger und sagte zugegebenermaßen etwas weinerlich, ich bin Pastor, woraufhin die Referentin schon etwas verlegen die Hand vor den Mund schlug. Ich habe gerade eine Absage vom Kaffeedienst erhalten und ich habe geantwortet, alles klar, kein Problem. So. Wollte ich nur, irgendwie hatte ich das Bedürfnis in diesem Seminar, das richtig zu stellen. Menschen dazu bewegen, etwas zu tun, dafür gibt es in der Bibel und eigentlich auch sonst in Literatur und Kultur ein Symbol, nämlich den Hirtenstab. Dieses Exemplar hier, das kommt, glaube ich, von der Birke auf dem Parkplatz. Das stelle ich mal hier hin. So, der Hirtenstab, und ich finde, er symbolisiert ganz gut die Ambivalenz, die wir hier haben, bei dem ganzen Thema Führung. Ein Mensch bewegt einen anderen dazu, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Das kann relativ harmlos sein, dass irgendwie die Richtung gezeigt wird. So, da geht's lang. Aber, ne, wenn irgendwie drohend dieser Hirtenstab erhoben wird, dann erscheint er ein bisschen wie eine Keule und kann schon einschüchtern, auf jeden Fall. Also, es gibt gute, legitime Weise, Einfluss zu nehmen, Menschen anzuleiten, Leuten Impulse zu geben, etwas zu tun, und es gibt illegitime, unaufrichtige, verschlagene oder sogar gewalttätige Wege, das zu tun. Man könnte es auch Machtmissbrauch nennen. Das Volk Gottes in Bewegung setzen, das Volk Gottes von A nach B in Bewegung versetzen, dafür gibt es ein leuchtendes Beispiel im Alten Testament, und zwar ist das die Figur des Mose. Und ich möchte euch hineinnehmen in einen kurzen Abschnitt aus der Berufung des Mose, wo es um ihn geht, seine Beauftragung und seinen Stab. 2. Mose 4, Verse 1 bis 4 lese ich. Dazu gibt es den Text hier zum Mitlesen. Mose wandte ein: Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da fragte ihn der Herr: Was hast du da in deiner Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden. Das mache ich jetzt mal nicht, aus Gründen. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte, und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf: Pack die Schlange beim Schwanz. Da griff Mose nach ihr, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Lass uns noch mal beten. Herr, hier sind wir. Wir danken dir für eine neue Gemeindeleitung. Herr, danke, dass du uns siehst und uns kennst. Unsere Baustellen, die wir haben, unsere Erfahrung, auch unsere schmerzhaften Erfahrungen, unsere Ängste, unsere Verletzungen, die wir erlitten haben von Leitern. Herr, wir laden dich ein, uns jetzt zu begegnen. Amen. 1. Vers, 1. Gedanke. Mose wandte ein: Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Das, ihr Lieben, ist die Urangst eines Leiters. Was passiert, wenn ich sage, los geht's, und keiner folgt? Was passiert, wenn du im Hauskreis sagst, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ich hätte folgenden Vorschlag, und der Rest des Hauskreises sagt, nein. Ja, das tut irgendwie weh, wenn du versuchst, deinen Hauskreis, deine Familie, deine Klasse, ihr Hirten von Schülern, in welchen Kontexten ihr auch unterwegs seid, wenn du versuchst, eine Gruppe in Bewegung zu versetzen, wenn du einen Impuls gibst und es reagiert einfach niemand darauf. Das ist eine schwierige Erfahrung für eine Person mit Leitungsverantwortung. Man könnte sagen, es ist die Urangst. Was passiert, wenn ich ins Horn stoße? Los geht's. Und es bewegt sich einfach keiner. Man hat sich rausgewagt, aus der Deckung gewagt, mit einem Vorschlag, mit einem Impuls, mit einer Überzeugung, aber keiner bewegt sich. An der Stelle, genau an der Stelle, ist eigentlich ganz einfach, da setzt die Versuchung ein, zu manipulieren, zu tricksen, irgendwelche Taktiken anzuwenden, um die träge Masse in irgendeine Richtung zu bewegen. Ich lade dich mal ein, das nicht nur zu hören für dich im Verhältnis zur Leitung, zu uns, zur Leitung dieser Gemeinde, sondern du hast irgendeinen Kontext, du bist irgendwo mit anderen Menschen unterwegs. Jeder Mensch hat Situationen, da versucht er, andere Menschen in Bewegung zu versetzen. Du hast da nicht automatisch ein Leitungsamt, aber das ist ein Leitungsimpuls. Und wir Menschen, wir haben das in uns, das gehört zu unserem Bausatz, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir versuchen, andere Menschen in eine bestimmte Richtung, von der wir überzeugt sind, dass sie gut ist, zu bewegen. Ja? Als Menschen, wir haben das Potenzial in uns, Eltern zu werden. Es gibt es in zwei Formaten, Mann und Frau. Und wenn die sich finden, dann ist das Potenzial da, Eltern zu werden. Und in der Elternschaft liegt eigentlich auch die Berufung zu leiten und zu führen. Wenn man sich im Neuen Testament durch diese Abschnitte durcharbeitet, Voraussetzungen, was macht einen guten Leiter, einen guten Ältesten, einen guten Diakon aus, da finden wir regelmäßig den Verweis auf die Familie, die Bewährung in der Familie. Im Umgang mit eigenen Kindern lernen wir Menschenführung. Das ist der Ort eigentlich der Bewährung. Ich ergänze mal, auch im Umgang mit unserem inneren Kind lernen wir Menschenführung. Wir können das sogar, das sagte Holger, sagte das in seiner Predigt vor 2 Wochen. Wir alle haben einen Auftrag, einen Menschen zu führen, nämlich uns selbst. Zumindest mal uns selbst. Da fängt es an. Also Thema Führung ist nicht nur was für Amtsträger oder für Leute, die irgendwie Chef sind oder denen viel gehört oder die Angestellte haben, sondern Menschenführung ist ein Thema eigentlich für uns alle. An der einen oder anderen Stelle begegnet uns das und finden wir uns in der Position wieder, dass wir versuchen, ein Momentum zu erzeugen, andere Menschen in Bewegung zu versetzen. Und dann ist das für uns alle eine schmerzhafte Erfahrung, wenn wir einen Impuls setzen und man reagiert nicht darauf. Die anderen reagieren nicht darauf. Sie springen nicht auf. Der Funke springt nicht über. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Und da setzt dann die Versuchung ein, zu irgendwelchen Tricks zu greifen, um die anderen in Bewegung zu versetzen. Und ich finde das so gut, Mose geht damit ins Gebet. Bevor er die Beauftragung bekommt, das Volk Israel zu leiten, thematisiert er vor Gott diese Angst. Was passiert, wenn keiner sich bewegt? Das ist das Beste, was du tun kannst. Das Beste, was du tun kannst in der Familie, ob du in der Schule leitend tätig bist, egal wo du leitend tätig bist, mit dieser Angst ins Gebet zu gehen. Ich glaube, Viktor Frankl hat es gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Ne? Reiz ist, wir haben Angst, wir haben eine schlimme Vorstellung, was könnte passieren. Vielleicht haben wir sogar eine Erfahrung, eine schmerzhafte Erfahrung. Da ist ein Reiz in uns da. So, aber wir können die Pause-Taste drücken. Wir müssen nicht sofort zu irgendwelchen Tricks greifen, sondern wir können vor Gott Pause machen und das mit ihm bearbeiten. Zweiter Gedanke. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in deiner Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Geistliche Leitung arbeitet mit dem, was du in der Hand hast. Ja? Es ist so spannend. Also der Blick von Mose geht auf Gott, was tun, wenn? Und Gott richtet seinen Blick wieder auf etwas, was er in seiner Hand hat. Und er sagt, Ich arbeite mit dem, was du in der Hand hast. Leitungsbefähigung fällt nicht einfach vertikal vom Himmel, sondern Leitungsbefähigung arbeitet mit dem, was menschlich bei dir da ist. Das Charisma, die Gnadengabe, sie kommt in ein Gefäß, in deinen Körper. Und nimmt alles mit, auch was es dort vorfindet. Und auch das, was du an Befähigung hast, um Einfluss auszuüben, der Heilige Geist, Gott arbeitet damit. Gottes Geist arbeitet mit dem, was du in der Hand hast. Das sind die 5000 Männer und Frauen, die riesige Meute, die Hunger hat. Jesus fragt die Jünger, was habt ihr? 5 Brote und 2 Fische. Es kommt dir manchmal vollkommen ungenügend vor, was du einzubringen hast. Aber Gott arbeitet damit. Gott hatte seine Geschichte mit diesem Stab des Mose. Es lohnt sich, das zu verfolgen im zweiten Buch Mose. Bei den Plagen immer wieder gab Gott dem Mose die Anweisung, heb den Stab, wirf ihn zu Boden und dann sind großartige Dinge passiert, auch schreckliche Dinge sind dann passiert. Aber Gott hat aus irgendeinem Grund seine Wirksamkeit tatsächlich gebunden an diesen Stab des Mose. Das Spannendste ist, Mose sollte den Stab heben und dann teilte sich das Meer. Hätte Gott auch ohne diesen Stab hinbekommen, aber er wollte mit Mose und mit seinem Stab zusammenarbeiten. Eine Situation gab es, da hat Mose den Stab nicht so eingesetzt, wie er sollte. Und dann wird es gefährlich. Drittens, Schaudern erwünscht. Im Umgang mit unserer Gabe ist es sehr heilsam, wenn wir merken, wie gefährlich auch unser Machtmittel, unser Instrument werden kann für andere. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Es ist heilsam und es ist gut, wenn wir eine erschütternde Erfahrung gemacht haben mit dem Stab, den Gott uns gegeben hat. Ich habe das bei geistlichen Leitern oft beobachtet und gesehen, dass es da Erfahrungen von Zerbruch gibt und Erfahrungen von Scheitern, Erfahrung von Erschütterung. Es ist gut, am besten sogar, wenn wir es vorher merken. Wenn wir merken, da ist eine Ambivalenz. In einer gefallenen Welt ist da eine Gefährdung da, wo Menschen Macht oder Einfluss ausüben auf andere Menschen. Einmal hat Mose eben wütend den Fels geschlagen, zu dem er sprechen sollte. Ja? Zweimal hat Gott ein Versorgungswunder in der Wüste getan, hat Mose mit einbezogen. Wasser ist aus einem Felsen hervorgekommen, eine Quelle ist entsprungen. Das erste Mal sollte Mose den Stab nehmen und den Fels schlagen. Und beim zweiten Mal war die Anweisung Gottes da, sprich zu dem Felsen. Mose, vermutlich im Brast, im Ärger über das Volk und über das Murren, schlägt den Stab. Und das ahndet Gott. Mose darf nicht in das gelobte Land einziehen. Er darf es nur sozusagen aus der Ferne sehen. Also da drin steckt eine eindringliche Warnung und eine eindringliche Mahnung. Mit unserem Stab, mit dem, was Gott uns gegeben hat, um Einfluss auszuüben, eng in Verbindung und im Gespräch mit Gott zu stehen. Das ist der erste Schlüssel. Das ist so wichtig bei geistlicher Leitung. Nicht einfach, weil wir wissen, das Ding wirkt, es einzusetzen, sondern in engem Gespräch immer wieder im Gebet mit Gott zu sein, wo und wie und was soll ich mit meinem Stab machen, wie soll ich den einsetzen. Es gibt nun zwischen Führung im Alten und im Neuen Testament einen wichtigen Unterschied. Wir sind ja im Alten Testament, zweites Buch Mose, und ich möchte euch jetzt anhand von 2 Bibelstellen noch kurz vorstellen, worin der Unterschied liegt zwischen Menschenführung und Leitung im Alten Testament und Menschenführung im Neuen Testament. Wir springen kurz rein, Nehemia 13. Dort sehen wir im letzten Kapitel dieses Nehemia-Buches, wir bekommen da Einblick in das Führungsrepertoire des Nehemia und ist ein bisschen typisch auch für das Führungsrepertoire im Alten Testament. Wir lesen das jetzt nicht in Gänze durch, wir schauen uns nur 3 Stellen kurz an zur Erklärung. Nehemia hat den Neubeginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk im gelobten Land in Jerusalem begleitet. Er hat die Befestigung der Stadt Jerusalem, die nach der Zerstörung durch die Babylonier da niederlag, hat er angeregt und auch zu Ende geführt. Also der Mann hat was bewegt. Er hat die Stadt Jerusalem nach der Katastrophe, 100 Jahre vorher, hat er wieder befestigt. Und im letzten Kapitel geht es darum, das Volk Gottes wirklich wieder in den Gehorsam zu den Geboten Gottes zu bringen. Also es ging in diesem Kapitel geht es um Durchsetzung. Es geht um Missstände, die eingerissen sind im Volk Gottes. Und es geht darum, dass Nehemia das jetzt durchsetzt, die Gebote Gottes durchsetzt. Und zu seinem, man könnte sagen, es geht ums Implementieren. So, erste Maßnahme des Nehemia, er schafft ohne Rücksprache Fakten. Da geht es darum, dass eine Kammer im Tempel irgendwie für Gerümpel oder für irgendeinen Privatbesitz genutzt wurde. Er kommt dahin, dann heißt es, darüber war ich sehr erbost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Also keine Rede davon, wem gehört das, ich muss mit dem Rücksprache halten, nix, raus mit dem Zeug. So, ohne Rücksprache Fakten schaffen. Vers 21 zum Repertoire des Nehemia gehörte, nächste Folie, bedrohen. Ich warnte sie, warum schlagt ihr am Sabbat euer Lager vor der Stadtmauer auf? Geschieht das noch ein einziges Mal, lasse ich euch festnehmen. Ja, das ist mal eine Drohung. Ja? Also da könnte man sagen, hebt er drohend seinen Führungsstab und sagt, es gibt was hinter die Löffel, wenn ihr das jetzt so fortsetzt. Und schließlich, Vers 25, Anwendung von Gewalt. Da redete ich den Männern ins Gewissen, ja, ich verfluchte sie sogar, schlug einige von ihnen und zerrte ihnen an den Haaren. In einigen Übersetzungen heißt, zauste ihnen den Bart. Also das ist mal eine körperliche Grenzüberschreitung. Nehemia zieht durch. Also was ich mir irgendwie davon abschneiden will, ist diesen Eifer für Gott und für Gottes Sache. Aber diese Führungstechniken, die gehören in den alten Bund. Und da würden wir auch sofort sagen, so von unserer Vereinbarung, wie wir miteinander umgehen, allein schon in der Gesellschaft, das sind Manipulationstechniken. Leuten Angst machen, Gewalt anwenden, Fakten schaffen. Ja? Wir schmunzeln ein bisschen jetzt darüber. Wir schmunzeln deshalb, weil wir dieses Verhalten kennen. Und weil wir manchmal Kopfkino haben, ja, seien wir ehrlich. Ne? Also, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, aber ich kann euch nur warnen vor meinem Kopfkino. Ja? Ich habe manchmal so Vorstellungen, die ein bisschen in die Richtung gehen. Also, das Alte Testament bietet ja manchmal richtig Kino. Ne? Also, so im Volk Gottes eine missliebige Fraktion einfach erster Klasse in den Hades runterschicken. Ne? Das ist so, also in, ich glaube, 4. Mose 13 ist das so, die Rotte Korach. Also eine erschütternde Geschichte, erschreckende Geschichte. Aber ich habe auch gedacht, also ich bin sicher, in den Köpfen von dem einen oder anderen, der sich schon müde gearbeitet hat in Leitungsverantwortung, da taucht dieses Szenario manchmal auf. Aber es ist in der neutestamentlichen Gemeinde, ist es einfach, Gott führt anders. Und dazu lese ich jetzt das letzte Bibelwort, Joel 3, Verse 1 und 2. Dort sagt der Prophet, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich an jenen Tagen meinen Geist geben. Die eine Botschaft, die in diesem Wort steckt, Gott gibt seinen Geist und Gott gibt Gaben, vor allen Dingen prophetische Gaben. Er öffnet die Augen, er öffnet einen geistlichen Horizont in die unsichtbare Welt. Gott teilt Menschen mit, was er tun will, was er vorhat. Beim ersten Gemeindegeburtstag an Pfingsten zitiert Petrus dieses Wort aus Joel 3. Und er macht damit ein für alle Mal klar, wie in der Gemeinde Jesu Leitung funktioniert. Was man nicht so hört, nicht beim ersten Mal hört hier, ist, wenn Gott seinen Geist allen gibt, dann ist im Prinzip im Volk Gottes jede Hierarchie aufgehoben. Im alten Israel war es die Führung, die Leitung des Gottesvolkes, die den Geist Gottes hatten. Die Normalos hatten den Geist Gottes nicht. Könige, Priester und Propheten, das waren die Ämter, das waren die Regierungsämter im alten Israel. Als König, als Priester, als Prophet wurdest du gesalbt. Du wurdest mit dem Geist Gottes ausgestattet und das hat die Führungsqualitäten gegeben. Vorher gab es noch das Richteramt, da heißt es immer wieder, Gottes Geist fiel auf Gideon. Gottes Geist fiel auf ein Gefäß, auf einen Menschen und dann hatte der eine Führungsbefähigung. Führung im Volk Gottes ist immer Führung des Heiligen Geistes. Und wenn es hier heißt, auch die Sklavinnen und Sklaven erhalten den Geist Gottes, empfangen den Geist Gottes, dann heißt das, dass eigentlich diese Hierarchie, dieses Oben und Unten im Volk Gottes des Neuen Testaments grundsätzlich aufgelöst ist. Je stärker in einer Gemeinde sich jeder Einzelne vom Geist Gottes führen lässt, desto weniger muss eine Leitung in Erscheinung treten. Führung, Leitung in der neutestamentlichen Gemeinde ist ganz wesentlich Leitung durch den Heiligen Geist. Weihnachten. Gottes Sohn, der Messias, der König, die Führungsperson schlechthin, der Mann mit der maximalen Umsetzungskompetenz, der Messias. Er kommt zu den Menschen als Kind. Er macht sich klein. Denkbar harmlos kommt er. Und damit unterfliegt er eigentlich das Radar unseres Misstrauens. Gott weiß um uns und unsere Verletzungen, die wir erlitten haben, vielleicht von unseren Eltern, von irgendwelchen Führungspersönlichkeiten. Er kennt unsere Reflexe, er weiß, wo und wie und wann wir zusammenzucken. Und er bekommt es hin, in seinem Sohn sich ganz klein zu machen und uns zu entwaffnen. Und er tut es in der besten Absicht. Sein Reich ist sein Friedensreich und seine Art durchzusetzen ist so anders. Ja, ich habe diese Predigt Umleitung genannt. Einfach weil im Unterschied zur Gesellschaft und auch zum alten Bund wird Leitung sozusagen umgeschaltet. Ja, es wird neu organisiert im neuen Bund, in der Gemeinde. Funktioniert Leitung anders. Der Heilige Geist ist der Impulsgeber, der das Volk Gottes von A nach B bringen will. Die Lenkung der Gemeinde ist Sache des Heiligen Geistes und eigentlich Sache aller Menschen. Deshalb möchte ich euch alle jetzt heute mal in die Pflicht nehmen. Ihr alle seid gefordert, diese Gemeinde mitzulenken und mitzuleiten. Ihr habt den Geist Gottes empfangen. Ihr könnt Impulse von Gott empfangen und ihr könnt von ihm Impulse empfangen für die ganze Gemeinde. Und Leitung im Neuen Testament geschieht ganz stark im Gespräch, dass wir darüber sprechen, natürlich im Ältestenteam, was hörst du, was nimmst du wahr von Gott, dem Heiligen Geist. Aber auch, dass ihr mit uns sprecht. Was seht ihr, was hört ihr, was nehmt ihr wahr vom Heiligen Geist. Deshalb die Einladung, nicht zu denken, ach, wie gut, dass wir eine Leitung haben, die das jetzt heute für uns macht. Nicht herausreden und sagen, sollen die da oben mal entscheiden und hinterher sagen, habe ich es doch gewusst. Jeder Einzelne ist gefordert, mitzuleiten, mit Impulse zu setzen. Das macht die Kraft einer Gemeinde aus, wenn Impulse nicht nur top-down kommen, von oben nach unten, sondern wenn Impulse in der ganzen Gemeinde da ist. Da kommt Bewegung rein. Deshalb möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr euch gegenüber uns als Leitung erklärt. Ich bitte euch aufzustehen. Vorhin hat das künftige Ältestenteam sich erklärt, sich versprochen, committed, sagt man in Neudeutsch. Und jetzt ist es nur recht und billig, dass wir als Gemeinde uns auch committen und antworten. Und deshalb frage ich euch, seid ihr bereit, im Gespräch mit den Ältesten zu sein und ihnen eure geistliche Wahrnehmung für diese Gemeinde mitzuteilen? Dann antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Seid ihr bereit, das Mandat der Ältesten zu achten, Entscheidungen für die Gemeinde zu fällen? Dann antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Seid ihr bereit, den Ältesten zu vergeben, wenn ihnen Fehler unterlaufen? Dann antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Seid ihr bereit, für das Ältestenteam zu beten und sie zu segnen? Dann antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Amen.